Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung und heute ist es eine Gastwertschätzung und deswegen moderiere ich an, obwohl ich von Tuten, Blasen und insbesondere Thrones of Britannia keine Ahnung habe. Dom Schott ist hier, um uns von einem Total War Spin-Off zu erzählen. Hallo Dom.
Hallo an alle da draußen.
Grüß dich. Du hast gespielt Thrones of Britannia, a Total War Saga. Und da wird es ja jetzt schon kurios, ja, ungewöhnlich. Das ist ein Total War-Spiel. Die Reihe ist bekannt als große Strategiespielreihe von Creative Assembly und Sega. Und das ist meines Wissens zum ersten Mal so ein Ausklinker. Worum handelt es sich da? Genau.
Ganz genau, du hast es schon angesprochen, eigentlich eine der größten Änderungen überhaupt, dass das Spiel jetzt Saga im Titel trägt und das hat tatsächlich für das Spiel selbst ziemlich weitreichende Konsequenzen, also um es erstmal zu sagen, um was es eigentlich geht, es ist Strategiespiel im Frühmittelalter, das Spiel beschränkt sich auf die Inseln von Britannien und findet so im 9. und 10. Jahrhundert statt. Und damit habe ich schon eigentlich gesagt, was es mit diesem Saga auf sich hat. Und zwar haben sich Creative Assembly gedacht, sie eröffnen ein neues Franchise im Franchise sozusagen und sagen, okay, wir machen jetzt in Zukunft zusätzlich zu diesen riesengroßen historischen Titeln wie Rome 2 oder den Shogun-Spielen, die wirklich umfangreich und allumfassend sind, machen wir jetzt ein kleineres Franchise, das sich auf sehr konzentrierte historische Konflikte konzentriert und da eben den Spielern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Geschichten zu erleben. Und in dem Fall ist es eben das frühmittelalterliche Britannien.
Okay, das heißt also, der zeitliche Rahmen, in dem das stattfindet, ist dann kleiner geworden und vielleicht auch die Dimension. Also ist es jetzt einfach ein kleineres Gebiet und ist es jetzt vielleicht sogar mehr auf einzelne Personen beschränkt? Kann ich mir nicht vorstellen, weil einzelne Total War-Spieler haben ja sogar den Namen von großen Feldherren wie Attila oder Napoleon.
Genau, also die Insel selbst, also quasi das Spielgebiet, ist eigentlich relativ klein, das sind halt die britischen Inseln, aber wenn man im Spiel drin ist, die Karte selbst von der Skalierung, die ist riesengroß. Also das ist immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, aber das könnte quasi auch von den Dimensionen her der Mittelmeerraum sein. Also man hat wirklich sehr, sehr viele Regionen, sehr, sehr viele Provinzen, die haben die Skalierung, wie gesagt, eben nach oben gedreht, um da auch möglichst viel zu tun zu haben. Ich habe mal verglichen mit dem Total War Attila, das ist ein normales Spiel der Total War-Reihe und dort kann man eben die komplette westliche Welt erobern und dort ist eben auch Britannien ein Land natürlich und da ist halt Britannien nur besteht aus 3-4 Siedlungen und in Thrones of Britannia ist Britannien übersät von Siedlungen, Dörfern, Regionen, die erobert werden können in über Hunderte und das zeigt so ein bisschen, also sie haben diese kleine Region genommen und die wirklich aufgeplustert zu einem riesigen Spielbrett.
Okay, dann würde mich ja jetzt mal interessieren, also vielleicht müssen wir den Menschen auch erstmal erklären, die von Total War so wenig Ahnung haben wie ich, was ist das überhaupt für eine Spielreihe? Ich sag mal kurz, was ich weiß. Ich weiß, es hat einen Echtzeitstrategieteil, wo man dann eben auf einer Karte ja, Truppen gegeneinander ins Feld führt. Ja. Ich glaube, man steuert nicht wie jetzt in einem Command & Conquer einzelne Einheiten, wo man jetzt einen einzelnen Soldaten oder einen einzelnen Panzer befehligt, sondern dass man klickt immer ganze ja, Heeresgruppen an. Ne? Da hast du gleich so eine Truppe von, keine Ahnung, Speerträgern und eine Gruppe von Bogenschützen und die kommandiert man dann eben in irgendwelchen Echtzeitschlachten über das Spielfeld, muss gucken, dass man Leuten in die Flanke fällt mit den richtigen Einheiten und so weiter und dann gibt es anscheinend noch einen Globalstrategie-Layer, auf dem man dann irgendwelche größeren strategischen Schachzüge vollführt. Ich nehme an, sowas wie, okay, ich greife jetzt hier dieses Land an und ja, da hört es eigentlich auch schon auf. Und jetzt erklärst du uns das allen noch viel besser.
Genau, also eigentlich hast du es von der Dramatik eigentlich genau falsch rum gesagt. Also die Reihenfolge ist eigentlich, glaube ich, ursprünglich mal anders gedacht gewesen. Also der Pitch sozusagen der Total War-Reihe ist, du hast erstmal ein klassisches Rundenstrategiespiel, so, also fast so ein bisschen wie Civilization, aber eben nur in der Hinsicht, du hast verschiedene Regionen, du hast Städte, die du managen kannst, das heißt, du baust Gebäude, du kannst dort Einheiten rekrutieren, die kannst du in Runden strategischer Weise durchs Land ziehen, neue Städte erobern, in manchen Teilen gibt es dann auch noch Adlige aus deiner Familie, die eigene Charaktereigenschaften haben, also so ein ganz leichter Rollenspiel-Einschlag ist auch mit dabei und deren Charakterwerte haben wieder Auswirkungen auf ihr Verhalten auf dem Schlachtfeld oder in der Verwaltung und dann, und das ist der Pitch ist, wenn zwei Armeen aufeinandertreffen, dann kannst du in die Echtzeitstrategie-Ansicht quasi wechseln und direkt auf dem Schlachtfeld, das du auf der Strategiekarte, in der Rundenstrategie gesehen hast, die Kämpfe in Echtzeit ausfechten. So, das war immer so dieser, wow, das geht, das war immer so dieser Pitch der Reihe. Und das ist natürlich in Thrones of Britannia wieder ganz genauso und das kann ich direkt von der weg sagen, das ist eine Sache, die mich ganz doll beeindruckt hat. Ich glaube, es gab lange nicht mehr so spannende Landschaften, die man sich dann wirklich vor Ort sozusagen angucken kann, wie in diesem Spiel. Also wenn man in der Nähe von Dörfern zum Beispiel kämpft, dann sind die Dörfer natürlich auch zu sehen, in der Ferne irgendwo auf den Schlachtfeldern. Aber wenn man an die Dörfer ranzoomt, dann sieht man wirklich einen Detailgrad, der mich, also es ist nicht übertrieben, an Kingdom Come Deliverance schon erinnert hat. Also da sind einzelne Marktstände aufgereiht, da sind Holztische, da sind Lagerfeuer, da sieht man, dass da vorher Leute rumgelaufen sind. Und obwohl man dort eigentlich nie was zu schaffen haben wird während dieser Schlachten, dort kommt man eigentlich normalerweise nicht hin bei so Feldschlachten. Trotzdem wurde da wirklich mit viel Liebe zu Detail ganz viele Kleinigkeiten und Gegenstände und Objekte platziert, die diese Schlachtfelder wirklich sehr, sehr lebendig machen.
Okay, verstanden. Ach, das ist ja interessant. Das ist mir tatsächlich gar nicht so richtig bewusst geworden. Es gab ja schon immer mal genau solche Sachen, zum Beispiel im Echtzeitstrategie-Genre, sowas wie Warzone 2100, wo es dann der Pitch war, ja, du Echtzeitstrategie-Schlachten und du kannst dann aber eine Einheit selber übernehmen und aktiv an dem Kampf teilnehmen. Und das ist sozusagen der nächsthöhere Abstraktionsgrad, zu sagen, ja, quasi Rundenstrategie, aber du kannst dann die Schlachten auch in Echtzeit ausfechten. Also wie in Archon früher, wo man auch wie auf einem Schachbrett Züge macht und dann aktiv in den Kämpfen eingreift.
Ganz genau, und das habe ich tatsächlich noch vergessen nochmal zu sagen, was du schon vermutet hast oder gewusst hast. Man steuert tatsächlich die Truppenverbände, aber es gibt eben auch diese eine Möglichkeit, die finde ich immer sehr nett und ich glaube, einige Spieler, kann ich mir vorstellen, haben das nie entdeckt. Es gibt eine Kameraperspektive, wenn man die einschaltet, dann rutscht man quasi direkt in die Reihen der eigenen Soldaten und kann mit denen mitlaufen. Also das bedeutet nicht, dass ich jetzt plötzlich mit WASD einen Soldaten wirklich bewegen kann, sondern ich gebe denen quasi einen Befehl, hier greif Front 2 an oder so und dann drücke ich auf diesen Knopf und dann rutscht die Kamera zwischen die Reihen der Soldaten und die wippt dann auch so ab, auf und ab, wenn die rennen. Und das ist so, das ist nochmal die nächste Stufe von dieser Immersion, dass du wirklich merkst, okay, ich habe gerade auf dieser global-strategischen Ebene entschieden, dass hier zwei Armeen kämpfen und eine kleine Ladepause später bin ich quasi einer von denen, die da jetzt mitkämpfen. Und das ist schon unheimlich beeindruckend, finde ich.
Da gab es ja sogar übrigens, ich höre dann jetzt auch auf, das Ganze hier zu derailen, aber da gab es ja damals irgendwo so um 2005 rum sogar einen Spin-Off, nämlich Spartan Total Warrior. Daran erinnere ich mich nämlich noch, da haben dann Creative Assembly versucht, dann ein Action-Spin-Off zu machen, wo man dann eben nämlich tatsächlich einen einzelnen Kämpfer gespielt hat und dann halt eben mit dem in so riesigen Massen Schlachten unterwegs war.
Ja, aber also mich persönlich und ich glaube auch viele Total War Fans hat das nie so richtig gereizt, weil Total War ist eben dieses riesige Armeentreffen aufeinander, nachdem ich vorher auf dieser globalstrategischen Ebene entschieden habe, dass die eben dort kämpfen sollen. So, das ist so dieses Total War Feeling.
Das ist klar. Ne? Diese Idee, glaube ich, also die ja dann doch recht zentral in der Reihe verankert zu sein scheint, wir auf verschiedenen Ebenen große militärische Konflikte zu erleben oder sowas. Das spiegelt sich ja dann auch in dem Gedanken, den man damals hatte. Wahrscheinlich ist das war in der Zeit, wo viele von diesen Studios versucht haben, auszubrechen und auch mal in einem anderen Genre einen Zeh ins Wasser zu halten. Und für Creative Assembly war dann halt eben Spartan Total Warrior so der Versuch da mal. Die haben ja, glaube ich, noch, die hatten noch was anderes, was ich weiß es nicht mehr. Egal, reden wir über das Spiel, über das es eigentlich gehen soll. Mich würde als erstes interessieren, ich habe gehört, dass das einsteigerfreundlicher sein soll, weil sie das so ein bisschen runter, also ich, Vorsicht, böses Wort, runter simplifiziert haben. Also es ist wohl ein bisschen eingeschmolzen mit Blick auf den üblichen Funktionsumfang. Ist das ein Spiel, wo man sagen könnte, das ist gut für Leute, die in diese Total War-Reihe neu einsteigen wollen?
Also gemessen am Schwierigkeitsgrad würde ich schon ja sagen. Es fehlen tatsächlich, also ich formuliere es ja schon so, du merkst, ich sage es fehlen. Dazu komme ich, warum ich sage es fehlen. Also es sind einige Features ausgespart worden, die in vorherigen Spielen dabei waren und die das Ganze komplexer gemacht haben. Zum Beispiel gab es in vielen, vielen Teilen der Total War-Reihe Agenten, Das heißt, das sind so Spezialfiguren, die du auf der Weltkarte herumbewegen kannst, und die kannst du dann in andere Städte zum Beispiel schicken, um Technologien zu klauen, um für Unruhe zu sorgen, um irgendwie eine Rebellenfraktion zu stärken, um diplomatische Beziehungen zu verbessern oder zu verschlechtern. Dieses Metagame, das fehlt jetzt zum Beispiel komplett. Das wurde komplett rausgenommen aus dem Spielerlebnis. Von den Agenten abgesehen, dass sie jetzt als Feature herausgenommen haben, haben sie ein altes Feature gestärkt, was ebenfalls, glaube ich, Anfängern gut gefallen würde oder zumindest Anfängern gut hilft, und zwar dieser Aspekt des Storytellings. Das ist sowas, was es schon immer in den Total War Spielen gab, also auch schon im ersten Rome von 2004 oder so. Das heißt, es gibt Fraktionen im Spiel oder es gibt Gruppierungen im Spiel, die dir Aufträge geben. Die sagen zum Beispiel früher war es der römische Senat, der sagt dann, hey, ist uns egal, was du gerade als Spieler planst, aber erober doch mal die Stadt irgendwie, die 300 Kilometer von dir entfernt ist. Wenn du das machst, kriegst du von uns ein bisschen Gold. Und das sind so die Anfänge dieser Storytelling-Elemente, die jetzt immer weiter geschärft wurden und die jetzt auch vorhanden sind. Und zwar in der Form, dass jede Fraktion durch ihre eigene Kultur eigene Ziele verfolgt. Es gibt zum Beispiel Nationen, die wollen ein Artefakt bergen, das irgendwie wichtig für ihre Kultur ist. Und dann sagt eben diese Questreihe, okay, es ist egal, was du gerade machst, aber guck dir doch mal dieses Dorf, das du noch nicht besetzt, so ein bisschen näher an. Geh doch mal dorthin und schau, ob du dort nicht irgendwie ein neues Story-Ereignis freischaltest, wenn du die Stadt eroberst. Und das gibt es für jede Nation, diese Storytelling-Elemente, und die helfen, glaube ich, dabei, für neue Spieler so ein bisschen eine Linie einzuhalten und so ein bisschen eine Orientierung zu bekommen, in welche Richtung sie sich vielleicht als nächstes expandieren sollten, wohin sie als nächstes gehen sollten. Als erfahrenerer Spieler hat mich das tatsächlich manchmal etwas gestört, weil man könnte darüber streiten, wie sinnvoll es manchmal ist, wenn dann Anweisungen kommen, okay, du bist mit dieser übermächtigen Nation nicht im Krieg, aber greif sie doch an, weil dort ist ein kleines Dörfchen und dort, habe ich gehört, soll irgendwie so ein heiliger Stein liegen, und das wäre total spannend für dich irgendwie herauszufinden. Das war immer so ein bisschen die zweischneidige Axt sozusagen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die Idee dieses Storytellings so wirklich so gut aufgeht.
Taugt es denn dann als roter Faden für Anfänger, und kann man sich dem verschließen? Also du als erfahrener Spieler kannst du dann sagen so, ja, nee, lass mal euren Stein Stein sein, das mache ich jetzt nicht. Oder und als Anfänger laufe ich dann ins Messer? Ist es dann vielleicht sogar gefährlich, wenn ich das als Handreichung nehme?
Das kommt tatsächlich ganz drauf an, als welche Nation man spielt. Also das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, das kann ich mal kurz erwähnen. Es gibt insgesamt 10 Fraktionen aus 5 unterschiedlichen Kulturen, und da ist alles so vertreten, was man im frühmittelalterlichen Britannien so erwarten würde. Also die Wikinger quasi, die dort frisch gelandet sind und sich ihre ersten Provinzen errichtet haben, die angestammten, ich sag jetzt mal Briten, die dort beheimatet sind, dann gibt es in Irland gibt es eine Menge an Fraktionen, die Gälen, die dort beheimatet sind und selbst um die Vorherrschaft kämpfen. Im Norden Britanniens gibt es eigene Fraktionen, und all die verfolgen unterschiedliche Ziele und haben unterschiedliche Storytelling-Elemente. Und zum Beispiel das, was ich erwähnt habe, das mit diesem Stein, das ist zum Beispiel so eine Story-Reihe, die kann man, finde ich, völlig vernachlässigen, und man bekommt keinen Vorteil. Außer so dieses Wissen, okay, ich mache jetzt nicht das, was eigentlich die Entwickler von mir wollen, und bekomme so das Gefühl, ich schöpfe nicht das komplette Potenzial des Spiels gerade aus, weil ich mich ja quasi einem Feature komplett verschließe, weil es mir nicht in die Karten passt. So. Es gibt aber auch Nationen, bei denen, finde ich, macht es ein bisschen mehr Sinn, oder das ist zumindest ein bisschen spannender. Es gibt zum Beispiel die Seefahrervölker, die Wikinger, die in Südbritannien gelandet sind, und die haben zum Beispiel als ihr wichtiger Storytelling-Aspekt, dass sie immer versuchen müssen, die Zufriedenheit zwischen der beheimateten englischen Bevölkerung und ihren eigenen Männern und Frauen, die Zufriedenheit ausgeglichen zu halten. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel bestimmte Schlachten schlägt, dann wird die eine Partei, also der eine Teil des Volkes, unzufrieden, während der andere sich freut. Und das ist so eine Dynamik, die ich ganz spannend finde, weil die beeinflusst wirklich dein Spielverhalten, und du musst dich danach richten, weil wenn du zum Beispiel immer missachtest, was der englische Teil deiner Bevölkerung von dir möchte, dann hast du zwar zufriedene Wikinger-Leute, aber die Engländer erhöhen dann irgendwann die Unzufriedenheit in den Dörfern, und das sorgt dann wiederum für neue Probleme.
Wenn du unterscheidest zwischen Wikinger- und Engländer-Bevölkerung, sind die Engländer, sind das dann eingemeindete Bürger, also von irgendeiner Region, die du erobert hast? Oder gibt es da auch sowas wie Generationen? Sind das dann Wikinger, die in England geboren sind?
Also so komplex ist es tatsächlich gar nicht. Also du hast halt dann einfach, da wird dann gesagt, okay, du spielst als Wikinger-Seefahrervolk, du startest jetzt in Südbritannien, hast dort auch schon erste Städte, wenn das Spiel beginnt. Und dort wird dann eben gesagt, okay, ein Teil der Bevölkerung ist quasi dort beheimatet und der andere Teil der Bevölkerung, der ist mit dir gekommen, als du die Raubzüge gemacht hast, die aber vor dem Spiel stattgefunden haben. Aber dann, dass diese beiden Bevölkerungsschichten irgendwie ineinander aufgehen, wie man es zum Beispiel von Stellaris oder so kennt, von anderen Strategiespielen, die auf viel komplexere Art und Weise mit solchen Bevölkerungsgruppen umgehen, das gibt's dann nicht. Also es bleiben immer diese monolithischen Blöcke in dieser speziellen Situation, die immer unterschiedliche Interessen haben und die gegeneinander ausgeglichen werden müssen. Also in dem Fall ist es dann unheimlich simplifiziert.
Vergrößert sich denn der Anteil der Engländer, wenn ich dort erfolgreich erobere? Weil dann müsste doch der Anteil meiner englischen Bürger immer größer werden, weil ich ja englische Regionen einnehme und wahrscheinlich dort jetzt nicht alles abschlachte, hoffe ich.
Nee, also tatsächlich das auch nicht. Soweit ich das beobachtet habe, bleiben die immer gleich im Verhältnis und es wird halt dann immer nur gesagt, es sind so diese unbekannten Massen, die sich nicht wirklich auf Zahlen beruhen, die dann sagen, oh, die sind jetzt gerade zufrieden mit dem, was du machst oder die sind dagegen mit dem, was du machst.
Okay, also das ist im Grunde genommen nur so ein, also ein bisschen wie bei so Risikomanagement-Spielen, wo man immer so ein bisschen abwägen muss, wenn ich das mache, dann habe ich hier einen Malus und da einen Plus und umgekehrt.
Genau. Und nicht etwa irgendwie ein Einstieg in die frühmittelalterliche Gesellschaftsordnung von Britannien. So komplex ist es nicht. Es sind eben diese zwei Interessensblöcke, die ausgeglichen werden müssen.
Okay. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich starte mit irgendeiner ausgewählten Fraktion und dann habe ich so eine Art von einer Hauptstory-Kette von Missionen, die ich nach und nach erfülle und dann habe ich irgendwann alles erreicht und dann ist es vorbei oder erobere ich dann einfach die ganze Karte und dann ist es rum. Hat es ein Ende? Wie läuft es ab?
Also grundsätzlich natürlich, wie in jedem Spiel diese Genre, ist erstmal viel erobern gut. Das ist so diese Grundkonstante. Du startest mit einem bestimmten Anteil an Provinzen oder Regionen, die du besitzt, je nach Fraktion natürlich unterschiedlich viele und musst dann erstmal schauen, okay, wie ist eigentlich meine Position, weil je nach gewählter Nation kann das ganz unterschiedlich sein. Um bei dem Beispiel der Seefahrer-Wikinger in Südbritannien zu bleiben, die sind zum Beispiel in der Situation, dass sie sehr reiche Ländereien besitzen, aber quasi komplett England nicht gerade gut auf die zu sprechen ist, weil das sind eben die Invasoren, die das Kräftegleichgewicht der Insel durcheinander gebracht haben und deswegen wird es von Anfang an schwierig, mit denen diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Dann schaltet sich dieses Storytelling-Element ein. In dem Fall ist es eben dieses Ausgleichen der beiden Interessen. Das ist jetzt nichts, was wirklich deine Spielrichtung bestimmt, wie zum Beispiel das mit diesem heiligen Stein, den man finden muss. Aber es gibt unterschiedliche Siegtypen, die dann eben ultimativ so ein bisschen beeinflussen wollen, wohin du dich bewegst. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten, so eine Kampagne zu gewinnen. Einmal ganz klassisch, du eroberst eine festgelegte Anzahl an Regionen, die überall liegen können. Oder du eroberst ganz bestimmte Regionen, die quasi dann das Reich ergeben, das historisch auch daraus gewachsen ist. Also du spielst quasi so ein bisschen die Geschichte nach und wenn du diese Schlüsselregion erobert hast, dann hast du diesen Sieg eingestrichen. Oder es gibt den Ruhmsieg, so ein bisschen das Lähmste eigentlich. Wenn dein Fraktionsführer quasi genug Ruhm eingenommen hat, dann gewinnst du. Und dieser Ruhm ist wiederum auch so eine ein sehr abstrakter Wert, den du eben bekommst durch gewonnene Schlachten, durch erfolgreiche diplomatische Verhandlungen, durch eroberte Provinzen, aber auch durch so abstrakte Dinge wie, du hast die richtigen Technologien erforscht und kriegst dafür plus 25 Ruhm, so. Das ist so ein bisschen seltsam und vor allem in den ersten Tagen nach Release, also das Spiel ist jetzt knapp einen Monat draußen, ist es mir passiert in der Vanilla-Version quasi, dass ich das Spiel gewonnen habe und gar nicht gemerkt habe, dass ich das gewonnen habe, weil ich plötzlich so viel Ruhm hatte, dass dann gesagt wurde, ja, du hast gewonnen, du kannst zwar jetzt weiterspielen, aber du hast alles gemacht, was wir von dir wollten und darauf kommen wir später noch zu reden, aber das ist so eine der Problemstellen, wo jetzt die Entwickler versuchen, aktiv daran zu arbeiten, dass das ein bisschen interessanter wird.
Man erkennt den Total War-Spieler, wenn er Vanilla wie Attila ausspricht, von der Betonung.
Oh nein, habe ich das mein Leben lang falsch ausgesprochen? Spricht man das anders aus?
Es wird nicht so, Vanilla ist, glaube ich, Vanilla wird es auch, zumindest im Englischen.
Oh.
Aber wurscht. Das fand ich nur total passend, deswegen wollte ich es hervorheben.
Ich habe einen großen Teil meines Lebens, also bestimmt 3-4 Jahre lang, Vanilla auch Vanille ausgesprochen, weil ich nie richtig auf das Wort geguckt habe und halt dann natürlich auf dem Pausenhof mitreden wollte und dann immer sehr selbstbewusst gesagt, ja, dieses Spiel in der Vanille-Version, blablabla. Und ich habe das relativ spät erst gelernt, wie man das eigentlich richtig ausspricht.
Das ist kein, mein Gott, da haben wir auch, glaube ich, schon mal im Podcast von erzählt. Ich habe auch ewig gedacht, dass man Predator ausspricht, weil er ja, weil er dich vordatiert, weißt du? Dein Leben ist auch, früher zu Ende.
Ich finde, Predator klingt auch viel einschüchternder als Predator, weil das ist so schnell ausgesprochen und dieses Predator, das wird richtig zu deinem Gegner im Mund. Du musst dich richtig drum kämpfen, dass du dieses Wort richtig aussprichst und ich finde, aber wir schweifen etwas ab.
Ich weiß, ich wollte aber, okay. Bei was du erzählt hast, erinnert mich an Civilization mit Kultursieg und so und bei Civilization ist es ja dazu da, unterschiedliche Herangehensweisen an das Spiel zu tauglichen Siegstrategien zu machen, dass man sagt, okay, du musst nicht unbedingt nur Krieg führen, um zu gewinnen. Was du erzählt hast über diese Siegesarten bei Total War klang ein bisschen anders, insbesondere wenn du das so spielst und dann erfüllst du quasi, wenn du so möchtest, die Vorgabe der Geschichte. Das ist aber jetzt erstmal nichts, was für mich so wirkt wie etwas, das auf eine Spielweise des Spielers fokussiert ist. Also, dass man sagt, du könntest jetzt auch friedfertiger, diplomatischer vorgehen, sondern eher narrativ zentriert ist. Und der Ruhmessieg wiederum klingt aber so, als ob das was ist, wo man vielleicht Konflikten ausweichen kann und dann gewinnen kann, indem man irgendwie bestimmte Achievements sozusagen erreicht, die vielleicht nicht nur militärstrategisch sind. Also, wie flexibel ist denn Total War da? Dient das dazu oder hat das tatsächlich hier einen anderen Hintergrund?
Also, ich stelle die Behauptung auf und ich behaupte, dass es unmöglich ist, ein Total War Spiel und erst recht nicht Thrones of Britannia zu gewinnen oder über längere Zeiträume zu spielen, ohne Krieg zu führen. Falls jemand mich mit Screenshots widerlegen kann, dann überlege ich mir irgendwie eine Belohnung oder so dafür, aber ich behaupte, dass das nicht möglich ist. Und das liegt an ganz unterschiedlichen Dingen. Zum einen die KI. Die KI ist relativ, also je nach Schwierigkeitsgrad kommt es so ein bisschen drauf an. Entweder ist sie unheimlich passiv und findet einfach nicht den Eingang zu deiner Siedlung, findet einfach keinen Grund, dir Krieg zu erklären. Und auf den höheren KI-Stufen sind sie sehr, sehr aggressiv und erlauben dir kaum irgendwie dich auszubreiten, ohne dass sie irgendwie dir sofort Krieg erklären, dass sie Bündnisse verraten, dass sie Freundschaftserklärungen missachten. Und man sollte jetzt eigentlich meinen, okay, auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden, wenn sie so passiv sind, dann kannst du ja friedfertig voran und kannst vielleicht dir irgendwie deinen Ruhm vergrößern, um friedfertig an den Sieg zu kommen. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Ich habe es mal versucht und die Boni für diesen, die du bekommst auf den Ruhm für deine diplomatischen Verhandlungen, die sind so gering und so niedrig, dass man damit einfach nicht von Pötte kommt, glaube ich. Ich glaube, das Spiel will, dass du Krieg führst, will, dass du eroberst, will, dass du dir dein Reich aufbaust. Und solche alternativen Siegmöglichkeiten, wie es zum Beispiel in Civilization gibt mit, du wirst die Handelsmetropole oder die Wirtschaftsmetropole oder die Wissenschaftsmetropole, die sind in der Form überhaupt nicht möglich. Du bekommst immer das Gefühl, alles, was du machst, ist im Grunde darauf ausgelegt, deine Kriegsmaschinerie zu stärken und zu verbessern und immer effizienter zu machen. Also diese alternative Spielweise, die, wie gesagt, behaupte ich, gibt es in diesen Total War-Spielen einfach nicht.
Okay, wobei, also noch mal ganz kurz als Zusatz, das wird immer um Schwerpunkte gehen. Ich vermute, in Civilization kann man auch nicht gewinnen, ganz ohne Krieg zu führen. Du wirst dich immer zumindest mal verteidigen müssen gegen irgendjemanden. Mhm. Aber genau. Dann als nächste Frage, die mir in den Sinn käme, weil du es schon angesprochen hast. Du hast das Wort Diplomatie allerdings erwähnt. Diplomatie ist ja gerne mal so ein System, das in ganz vielen Spielen dieser Art vorkommt und wo man dann hinterher so ein bisschen davor sitzt und sich denkt so, naja, das klappt nicht so richtig oder das fühlt sich zumindest einfach ohne einen menschlichen Mitspieler meistens sehr hölzern und rigide an und das nutzt man in vielleicht den genau dafür vorgesehenen Situationen und ansonsten lässt man das links liegen. Wie ist denn Diplomatie in Total War?
Also die Diplomatie finde ich als unheimlich unbefriedigend, weil sie für mich sich irgendwie konsequenzlos angefühlt hat. Also ich habe jetzt knapp 30 Stunden mit dem Spiel verbracht und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwann mal auf eine KI gestoßen bin, wo ich dachte, wow, das war eine wirklich harte Verhandlung am Verhandlungstisch, dass wir uns jetzt hier einigen konnten. Also sowas gibt es dort nicht. du kannst dort grundlegende diplomatische Beziehungen pflegen, im Sinne von, okay, wir erklären jetzt vielleicht gemeinsam eine Freundschaftserklärung und dann sind wir gut miteinander gestellt, aber das ist auch nicht das gleiche wie ein Nicht-Angriffspakt zum Beispiel und den gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Also man kann nicht sagen, okay, liebe KI, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir 20 Runden lang uns nicht angreifen können, sondern wir sagen jetzt nur, wir sind uns freundschaftlich gesinnt, aber das hindert die KI nicht daran, immer wieder zu sagen, okay, du liegst jetzt irgendwie in meinem Gebiet, das ich als nächstes erobern will, ich greife dich jetzt einfach an und da ist es völlig egal, wie lange ich jetzt schon mit der befreundet bin und wie lange nicht. Was auch dazu beiträgt, dass dieses Diplomatiesystem viel unwichtiger gefühlt geworden ist, ist, dass du das Spiel startest mit allen Handelsbeziehungen. Das ist auch ein Novum, wenn ich das richtig sehe, dass du zum ersten Mal nicht mehr Handelsbeziehungen erhandeln musst oder mit diplomatischen Verhandlungen gewinnen musst, sondern der Default-Status quasi ist, du führst mit allen Fraktionen Handel. Das ist zum einen der Nachteil, weil du dann eben gar nicht diese Möglichkeit hast, die so diese Kennenlernsituation hast, so, ah, okay, cool, neue Fraktion getroffen, hier wollen wir uns vielleicht ein bisschen so beschnuppern und mal Handelsbeziehungen aufnehmen, sondern das ist so der Standardwert. Hat zum anderen, finde ich, aber auch den Vorteil, weil es irgendwie realistischer ist, weil es ist nun mal so, wenn auf dieser Insel so viele Nationen miteinander versammelt sind, wäre es unrealistisch zu sagen, okay, keiner handelt mit jemandem, lasst alle eure Waren daheim, erst wenn unser König gesagt hat, ihr dürft mit dieser Nachbarfraktion, die im Nebendorf wohnt, handeln, dann dürft ihr auch Sachen hinschieben und Sachen kaufen. Also der Historiker-Nerd so ein bisschen in mir, der denkt sich, ach cool, okay, das ist irgendwie realistischer als das andere, aber der Spieler in mir denkt sich, ah, das ist ganz schön langweilig, ehrlich gesagt.
Okay. Wie ist denn das? Wie unterschiedlich sind diese Fraktionen denn überhaupt? Also normal ist ja so ein bisschen Teil der Faszination auch zu sagen, okay, jetzt habe ich es mit den Wikingern geschafft, jetzt probiere ich es mal mit den Walisern. Unterscheiden die sich nur anhand der Ausgangsvoraussetzungen, also mit welchen Ressourcen und Ähnlichem sie starten? Du hast ja schon gesagt, anscheinend unterscheiden sich auch diese Story-Kampagnen so ein bisschen von den spielerischen Ansprüchen, die an dich gestellt werden, aber haben die verschiedene Eigenschaften unterschiedliche Einheiten zum Beispiel oder Ähnliches?
Also da greift eine neue Marketingphrase, die Creative Assembly zwar nie gesagt hat, aber die lege ich denen mal in den Mund, weil das ist quasi damit gemeint. Und zwar History as a Feature, also Geschichte als ein Spielfeature, das überall, wo nur irgendwie möglich, durchgezogen werden soll. Und das hat eben Folgen für das Abwechslungsreichtum im Spiel selbst. Was ich damit meine, ist, dass zum Beispiel Creative Assembly, die haben sich ganz genau angeguckt, okay, wie haben denn vermutlich die Leute damals im Frühmittelalter gekämpft? Und dann sind sie dabei rausgekommen, okay, scheinbar war der Schildwall so das zentrale strategische Element auf allen Schlachtfeldern. Deswegen machen wir es auch zum zentralen strategischen Element unseres Spiels. Das bedeutet, in jeder Schlacht hast du Einheiten, die fähig sind, einen Schildwall zu bilden. Das heißt, die Leute stellen sich zusammen, stellen ihre Schilde übereinander und bleiben dort stehen und warten, bis sie angegriffen werden. Das ist so ein zentrales strategisches Element, das du im Grunde in jeder Armee dort findest. Alles, was drumherum passiert, Kavallerie, Plänkler, die gehören zwar auch dazu, sind aber nur so eine, spielen strategisch immer nur eine Nebenrolle, weil es eben auch in der historischen Situation damals so war, dass, oder zumindest vermutet man es so, dass eben ein Großteil dieser Schlachten von diesen Schildwellen gefochten wurde, also ein sehr statisches Gegeneinander, während die Kavallerie nur untergeordnete Aufgaben erfüllt hat, wie Plänkler stören, Plänkler verfolgen, Fliehende verfolgen. Und das spürt man eben auch im Spiel. Die Schlachten laufen immer irgendwie gleich ab. Es laufen zwei Heere aufeinander, dann wird ein Schildwall gebildet und dann klopfen sie sich so lange auf den Kopf, bis halt eine Armee flieht und dann jagt die Kavallerie hinterher. Aber das ist halt ziemlich langweilig, aber man kann es dem Spiel gleichzeitig eben auch kaum verübeln, weil es eben durch das Setting so bedingt ist. Das war nun mal so, dass damals die Nationen und die Kulturen keine so krass unterschiedlichen Kriegsführungen etabliert hatten, dass man sagen könnte, okay, wir machen auch die Schlachten entsprechend abwechslungsreich, sondern mehr oder weniger treffen dort immer die gleichen Armeetypen aufeinander. Je länger das Spiel dauert, desto mehr spezialisieren sich die Nationen so ein bisschen. Es gibt dann die Waliser, die dann besonders gerne Langbogenschützen einsetzen. Es gibt die Iren, die besonders gute Speerinfanterie haben. Aber im Grunde sind das alles nur Details. Und vor allem, wenn man wie ich vorher Stunden um Stunden mit einem anderen Total War Spiel verbracht hat, mit diesem Total War Warhammer 2, das ein Fantasy-Spiel ist, dann kommt man sehr schnell zu dem Punkt, dass man sagt so, wow, Britannia, die Schlachtfelder, die sind wirklich, wirklich öde. Denn in Warhammer 2 hat man halt genau das Gegenteil. Dort gibt es Orks, dort gibt es Drachen, dort gibt es riesige Monster, dort gibt es verschiedene Einheitenklassen. dieser Abwechslungsreichtum, den gibt es in Britannia eben nicht mehr, eben bedingt durch dieses History as a Feature, weil das eben das historische Setting dieser Zeit einfach leider nicht mehr hergibt.
Okay, das macht ja auch Sinn, ne? Also Warhammer ist eine Spielreihe als Vorbild, das heißt, da sind wahrscheinlich auch selbst die teilnehmenden Fantasy-Wesen schon spielmechanisch im Grunde genommen ausgewählt. Und umgekehrt wahrscheinlich würden alle schreien, wenn Creative Assembly anfangen würde, jetzt historisch inakkurate Einheiten irgendwo zu verwenden. Da sind sie wahrscheinlich so ein bisschen in einer Zwickmühle.
Ja, genau, weil sie nehmen sich einfach sehr viele Möglichkeiten, diese Schlacht interessanter zu machen. Zum Beispiel schwere Kavallerie, die gibt es bis zu den letzten Phasen eines Spielstandes gibt es die quasi nicht, weil das eben, wie gesagt, geboren aus der historischen Situation dort einfach nicht so war, dass schwer gepanzerte Reiter in Schlachtfelder reindonnern konnten und ganze Einheiten, Verbände auflösen konnten. Das gab es einfach nicht. Und deswegen haben sie diese Funktion und diese Möglichkeit nicht. Und das macht die Schlachten auf Dauer irgendwann ziemlich gleich und relativ langweilig.
Wir müssen noch mal ganz kurz was erklären. Du hast vorhin von Plänklern gesprochen. Ich vermute, das ist das, wo auch das Wort Geplänkel herkommt, wenn ich mich recht entsinne. Das sind Leute, die, glaube ich, so Schlachtreihen angreifen, um die durcheinander zu bringen und so eher störend mal kurze Gefechte ausfechten, vielleicht auf Distanz und sich dann schnell wieder zurückziehen. Ist das richtig?
Genau, also Plänkler meine ich hier einfach ganz, ganz leichte Einheitentypen, die einfach Speere werfen oder kurz nach vorne kommen, den Gegner ein bisschen stören, also ein bisschen beschießen, aber sich auch sehr schnell zurückziehen. So, das ist so ein ganz wesentlicher Teil der Armeen von Britannia.
Die Beschreibung dieser Schildwelle, da habe ich gedacht, wenn du sagst, ja, da alle Schilde hoch, ja, Schildkrötentaktik wie in Asterix und Obelix und die sind recht statisch, dann denke ich so, ja, aber stehen sich dann nicht nur zwei Schildwälle gegenüber und keiner bewegt sich und irgendwann sagen, ja, dann müssen wir wieder nach Hause gehen. Ich meine, das irgendwie erfordert es doch die Initiative auf einer Seite und wenn alle ihren Schildwall machen wollen, wie funktioniert das?
Ja, die KI, die greift dann natürlich schon irgendwann an, aber wenn du, das ist zum Beispiel was ich spannend finde, auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wenn du die KI beschießt, dann bilden die eben diesen Schildwall, damit eben die Geschosse möglichst wenig Schaden anrichten. Aber irgendwann greifen sie dann doch von alleine an. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber als langjähriger Total War-Spieler ist es was mich sehr freut, weil es gab durchaus den einen oder anderen Ableger der Reihe, wo du mit diesen Strategien den Gegner einfach nur beschießen konntest und er hat sich nicht bewegt, weil er wusste, okay, die KI wusste, hier kommen Geschosse, deswegen mache ich meine Defensivformation und halte das aus und mehr passierte dann nicht. Und das ist in dem Spiel glücklicherweise nicht so. Also die KI weiß, einigermaßen den Schildwall einzusetzen und greift dann auch irgendwann an.
Okay, jetzt haben wir das Wort KI schon ganz häufig erwähnt und wenn ich selbst als Nicht-Total War-Spieler eins über die Reihe weiß, ist, dass jedes Mal, wenn ein neues Total War rauskommt, dauert es vielleicht einen Tag und dann kotzen alle über die KI. Ich weiß, dass das auch bei Thrones of Britannia bereits der Fall ist. Wie schlimm ist es denn?
Also es ist spielbar, was es auch schon in anderen Spielen anders war. Also man kann durchaus schon eine Kampagne spielen und wenn man nicht zu sehr drauf achtet, denken, okay, vielleicht sind das einfach nur super viele Generäle, die einfach nicht gute Generäle sind. So versuche ich mir das immer so ein bisschen im Kopf zu erklären. Das sind halt alles nicht so talentierte Leute, gegen die ich da gerade kämpfe, aber man merkt es dann doch, wenn man sich länger damit auseinandersetzt. Also auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem wahrscheinlich viele Einsteiger spielen werden, normal, da ist die KI auf der Kampagnenkarte unheimlich passiv und bekommt es manchmal nicht hin, deine Region anzugreifen, Angriffe zu koordinieren oder offensichtliche Kriegsziele einfach nicht in den Fokus zu nehmen. Das passiert da relativ häufig. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden, finde ich, wird viel zu schnell der Moment erreicht, wo die KI so unglaublich aggressiv ist, dass ich habe kaum eine Chance, irgendwas zu machen und mir wird komplett von allen Seiten Britanniens gefühlt der Krieg erklärt und überall habe ich Armeen. Und das Problem, was daran besonders schlimm ist, ist, dass das sich unheimlich beißt mit einer neuen Mechanik, die auch komplett neu in Britannia eingeführt wurde, und zwar die Art und Weise, wie die Regionen strukturiert sind. Dazu muss ich kurz was sagen. Und zwar, natürlich besteht Britannien aus mehreren Regionen, die erobert werden können, nur die Struktur dieser Region ist jetzt ganz besonders. Und zwar gibt es immer eine große Stadt, die ist befestigt, die hat eine Garnison, da gibt es ganz viele unterschiedliche Gebäude, die aufgewertet werden können. Aber in den umliegenden Regionen, die zu dieser Provinz gehören, gibt es Dörfer. Und diese Dörfer, die sind meistens nur eine Farm oder eine Schafherde oder ein Holzfällerlager, die können dann auch aufgewertet werden, aber, und das ist der Knackpunkt, die haben keine Garnison, die werden nicht verteidigt. Das heißt, wenn du nicht überall kleine Armeen hast, die wiederum Unterhalt kosten und die von Leuten angeführt werden müssen, dann kann der Gegner theoretisch mit nur einer einzigen Einheit durch dein komplettes Land laufen und jedes einzelne Dorf einnehmen. Und das macht eben die sehr aggressive KI auf dem sehr schweren Schwierigkeitsgrad zum Beispiel sehr gerne. Das heißt, du bereitest dich gerade auf einen Krieg vor, du bist vielleicht in deiner Hauptstadt und sammelst die Truppen und dann schickt diese KI überall kleine Einheitenverbände herum und nimmt deine Dörfer nacheinander ein. Jetzt kann man natürlich sagen, Dom, du bist einfach super schlecht in dem Spiel und kriegst es nicht hin, die zu verteidigen. Aber irgendwann, wenn dein Reich groß genug ist und du wirklich viele, viele Gebiete erobert hast, dann kannst du einfach nicht mehr jedes Dorf abdecken. Und wenn dann die KI anfängt, die Dörfer zu erobern, dann geht dir langsam die Nahrung flöten. Und wenn dir die Nahrung flöten geht, dann kannst du deine Armee nicht mehr unterhalten. Wenn du deine Armee nicht mehr unterhalten kannst, dann werden die Generäle unzufrieden. Und wenn sie unzufrieden werden, stiften sie Rebellionen an und erobern noch mehr Dörfer und du kommst dann ganz schnell in so eine Tretmühle rein, wo ich zumindest mit meinen Fähigkeiten eigentlich keine Möglichkeit habe, mehr rauszukommen. Und das ist eben meine Kritik an der KI. Sie ist entweder viel, viel zu dumm oder sie ist so aggressiv, nicht unbedingt schlau, aber so aggressiv, dass du einfach keine Chance hast, da vernünftig rauszukommen.
Das klingt jetzt aber doch erstmal nach einer typischen und auch gar nicht mal so blöden Spielmechanik, dass eine zu eifrige Expansion bestraft wird. Du hast dich deine Butter zu dünn aufs Brot gestrichen, hast jetzt zwar ein riesiges Areal erobert, aber bist nicht mehr in der Lage, das vernünftig zu verteidigen und das wird dann bestraft. Und wenn die KI so aggressiv ist, kannst du das ja wahrscheinlich dir auch umgekehrt zunutze machen und selber mit einer Armee durch deren Länder reinziehen und dort alles einnehmen.
Im Grunde finde ich die Idee auch total cool, weil sie irgendwie auch realistisch ist und irgendwie dem Spiel einen neuen strategischen Aspekt gibt, aber in der Praxis ist es dann doch eben frustrierend, weil es manchmal dann darauf hinausläuft, dass du einfach nur so Länderhopping machst so und während du mit deiner Einheit ein Dorf nach dem nächsten eroberst, ist der Gegner gerade bei dir im Heimatland und erobert ein Dorf nach dem anderen und das geht immer so schnell, dass mir geht da so ein bisschen der strategische Aspekt verloren, weil es ist auch unheimlich schwierig, Armeen in diesem Land zu stellen, weil es immer wieder alternative Wege gibt, die KI wählen kann und dann ist es manchmal, fühlt es sich mehr nach so Fangenspielen an, als wirklich nach zwei Nationen führen gegeneinander Krieg und versuchen sich irgendwie auf Schlachtfeldern zu treffen und in der Theorie, glaube ich, klingt das wirklich spannend und interessant, aber in der Praxis wird das unheimlich schnell frustrierend.
Also zu viel Micromanagement dann hinterher, ja, wo man ja. Dann auch vielleicht einfach keine Lust hat, jetzt noch jede Schafweide an den äußeren Grenzen deines Reichs zu verteidigen und zu gucken, sitzen denn da auch hinterher nochmal, keine Ahnung, 15 Leute rum und kümmern sich da.
Genau, und meine Kritik geht eben auch dahin, dass du dann ganz schnell eben, wie gesagt, in so eine Tretmühle kommst und da nicht mehr rauskommst, weil an diesem Grundbesitz, da hängen nämlich noch andere Mechaniken dran. Und zwar gibt es so einen Versuch des Entwicklerteams, diese Feudalgesellschaft von damals, dieses Feudalsystem abzubilden. Das bedeutet, es gibt den König, der besitzt eigentlich das ganze Land, das du eroberst, aber der König kann das Land an seine Generäle und Staatsmänner abgeben und die freuen sich dann darüber. Das heißt, deren Loyalität wird dann gesteigert. Und nur ein loyaler General ist eben auch ein guter General, der dich nicht verraten wird. Das Problem ist jetzt, wenn du jetzt überall stehende Armeen hast und du bist gerade im Krieg und der Gegner fängt an, deine ganzen kleinen Dörfer zu erobern und du kommst gar nicht so schnell hinterher, die wieder zurückzuerobern, dann fangen auch an, deine Generäle, die dieses Land eigentlich besitzen, unzufrieden zu werden und nicht mehr loyal zu sein. Und dann, wie gesagt, kommst du ganz schnell in die Situation, dass du nicht nur einen Gegner in deinem Land hast, sondern auch Generäle, die unzufrieden sind, die Rebellion anstiften und dich gar nicht mehr aus dieser Situation rauskommen lassen. Das ist unheimlich schwierig, finde ich, dieses System da erfolgreich ein Spiel zu Ende zu führen, ohne völlig frustriert zu sein.
Jetzt wissen wir ja, du bist so am Rande historisch interessiert, Dom. Also die Menschen, die dich bislang verpasst haben, du hast studiert Archäologie, richtig?
Genau, richtig, ja.
Genau. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, also bist du zufrieden mit dem Spiel? Sitzt du da und sagst, ja, das fühlt sich eben authentisch an, eben weil sie sich vielleicht auch sogar bis zum Nachteil zu ihrer Spielmechanik an historische Gegebenheiten halten. Die Geschichten, die man da nachspielen kann, wirken die so, dass du nicht ständig denkst, ja, aber so war das doch gar nicht.
Also so denke ich ja eh nicht. Also ich glaube, viele Leute denken das, wenn sie jetzt schon was von mir gehört haben, dass er daheim sitzt, die Spiele nacheinander spielt und dann sich so Checklisten macht und sagt, ja, aber das stimmt ja gar nicht, wie die das gemacht haben. Nee, ich finde halt immer spannend, wie Entwickler, die ein historisches Setting für ihre Spiele nehmen, versuchen, ihre Vision von einem coolen Spiel mit dem historischen Hintergrund zu vereinen. Und ich finde, erstmal bei Britannia ist es grundsätzlich sehr gut gelungen, weil der Flair dieser Welt, der kommt einfach unheimlich gut rüber. Ob es jetzt die Dörfer sind, die ich beschrieben habe, diese ganzen kleinen Details haben, ob sie wirklich wunderschön gestalteten großen Städte sind, die man verteidigen muss oder angreifen muss, das sieht alles wirklich unheimlich gut aus. Und auch die einzelnen Kulturen und Nationen, du siehst ganz genau, da hat jemand nachgeguckt und geschaut, haben denn die frühen Schotten, sage ich jetzt mal, wirklich Hosen getragen oder haben sie kurze Hosen getragen und so. Und das wurde alles recherchiert und in das Spiel irgendwie übernommen. Und das finde ich auch toll, aber irgendwann beißt sich das eben mit meinem Anspruch als Spieler an ein Spiel, dass ich denke, ich will aber auch irgendwie Spaß haben. Und dann komme ich ganz schnell an den Punkt, wo ich denke, okay, es ist irgendwie doch nicht so cool, wenn ständig die Schlachtfelder vom Schildwall dominiert werden. Es ist nicht so cool, wenn der Gegner so einfach meine Dörfer erobern kann, dass ich keine Chance habe, mich irgendwie darauf einzustellen. Also wie gesagt, mit meinem strategischen Können keine Chance habe, irgendwie das zu kontern oder rechtzeitig zu kontern. Oder wenn das Feudalsystem zwar im Spiel drin ist, aber so belanglos ist, dass es nur darauf hinausläuft, dass ich die ganze Zeit Ländereien über den Tisch schiebe und nur diesen einen Loyalitätswert im Blick habe und das sonst keine anderen Auswirkungen hat, dann denke ich mir, dann nimm doch lieber so ein bisschen die historische Authentizität oder der Versuch daran, historisch authentisch zu sein, zurück und mach lieber ein Spiel daraus, das auch wirklich Spaß macht.
Diese Kampagnenerzählung, wie muss ich mir das vorstellen überhaupt? Ist das dann wirklich, sind das historische Persönlichkeiten und deren echten Werdegang ich nachspiele oder was erwartet mich da?
Also wenn du das Spiel startest, die Situation, in denen die einzelnen Kulturen quasi beginnen, die sind so ein bisschen im Geschichtsbuch nachempfunden. Also du hast historische Nationen, die dort auch etwa siedeln, wo sie zu diesem Zeitpunkt gesiedelt haben, die dort ihre Städte haben, wo die Städte sich wohl befunden haben. Dann gibt es auch als Fraktionsführer die berühmten Persönlichkeiten ihrer Zeit, die man so kennt, wenn man sich mit frühmittelalterlicher Geschichte auseinandersetzt, aber mehr ist es auch nicht. Also das sind die Personen, so ein bisschen so als Easter Eggs, wo man denkt, ach cool, okay, von dir habe ich mal gelesen oder mal in so einer TV-Serie wie Vikings oder so gehört und ich weiß, dich gab es mal, aber man kann dann selber mit denen machen, was man möchte. Also das ist wirklich nur so diese kleine Verneigung vor der Geschichte, aber was man mit den Figuren dann selber macht, das kann man alles selber entscheiden.
Okay. Gibt's denn da, keine Ahnung, gibt's da hier Alfred oder sowas aus Vikings?
der ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon tot. Also an der Stelle mal absolute Schauempfehlung für Vikings. Das ist quasi so ein bisschen die anschaubare Vorgeschichte von Thrones of Britannia, ziemlich genau. Das trifft's eigentlich ganz gut, denn dort, wo Vikings aufhört, die TV-Serie, beginnt Thrones of Britannia. Also die Wikinger haben sich bereits in Britannien angesiedelt. Es gibt so ein paar Stützpunkte, wo sie unterwegs sind. Und in Britannien selbst gibt es viele Fraktionen, die miteinander im Konflikt stehen, die versuchen, England zu einigen und die dabei ganz unterschiedliche Interessen und Vorgehensweisen verfolgen. Das schon. Aber wie gesagt, im weiteren Spielverlauf, dann klammert sich das so weit aus, dass es dann immer weniger mit den geschichtlichen Vorbildern zu tun hat. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, weil das ist ja auch so ein bisschen die Idee von dem Spiel. Du startest in diesem historischen Setting und machst daraus dann, was du möchtest. Es gibt nur, aber da möchte ich gar nicht zu viel verraten, es gibt ja ein Endgame in Thrones of Britannia. Das bedeutet, wenn du einen bestimmten Punkt, den ich jetzt nicht näher verraten möchte, erreicht hast, dann wird das Endgame getriggert und dann treten Persönlichkeiten, sage ich mal, in der Spielwelt auf, die man definitiv aus dem Geschichtsunterricht kennt und die machen dann das Spiel nochmal eine ganze Stufe herausfordernder und stellen eigentlich, wenn man denkt, man hat schon alles erreicht, nochmal eine letzte große Herausforderung, eine letzte große Aufgabe. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, ich würde da so diesen kleinen Magic Moment vorwegnehmen für die Leute, die so weit kommen wollen, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber wie gesagt, nur so viel am Ende kommen noch mal Figuren, die man aus dem Geschichtsunterricht kennt. Und das ist ganz cool.
Ich versuche mich mal ein bisschen an einer Zusammenfassung. Das klang jetzt für mich so. Als Strategiespiel ist es zwar an sich cool, aber gerade dieser Echtzeitteil ist ein bisschen vielleicht monoton oder zumindest beherrscht von ganz bestimmten Strategien, die sich da wiederholen. Es ist ein bisschen eingedampft von seinen Spielmechaniken her, klang aber immer noch nicht so, als ob man jetzt sagen kann, das ist jetzt das totale Einsteiger-Total War geworden. Es ist vielleicht ein bisschen zugänglicher als andere Serienteile, aber eventuell auch immer noch nicht so mit einer ganz niedrigen Einstiegshürde versehen. Es ist historisch einigermaßen authentisch. Ich glaube, auf den Begriff hatten wir uns verständigt. Ja. Mhm. und das ist durchaus gewinnbringend, schränkt das Spiel ein bisschen ein. KI vielleicht nicht so toll, aber vielleicht auch nicht so katastrophal, wie es schon mal gewesen ist. Das klingt alles ein bisschen so nach Mittelmaß irgendwie.
Ja, also ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich würde, wenn wir so langsam zu diesem, wie gut ist das Spiel denn jetzt eigentlich und würde ich es den Leuten da draußen empfehlen kommen, dann würde ich definitiv einen Punkt noch sagen, den ich bisher ganz unterschlagen habe, aber völlig im Bewusstsein meiner Sinne, und zwar die Mods. Das Spiel wird unheimlich, also gewinnt unheimlich an Qualität, wenn man sich so ein bisschen in diesen Community-Workshops, wie es Steam nennt, umsieht, also wo die Leute Mods, Erweiterungen für das Spiel programmieren und zur Verfügung stellen, weil dort gibt es quasi für jedes Problem, das man in diesem Total War Spiel findet, eigentlich erstmal schon eine Mod, obwohl das Spiel erst einen Monat draußen ist. Das liegt natürlich auch daran, weil das Spiel auf einer Engine basiert, das von Total War Attila, das schon deutlich älter ist und das die Leute auch schon gut kennen, die Modder. Aber dort gibt es eben Erweiterungen, die versuchen zum Beispiel die KI des Spiels so ein bisschen zu verbessern. Namentlich ist da vor allem bekannt, wer sich da mal ein bisschen umgucken will, die Radius-Mod, die begleitet die Total War-Reihe schon seit Jahren. Die wird von demselben immer gleichen Team entwickelt, das mittlerweile auch auf Patreon eine eigene Kampagne hat und dort unheimlich erfolgreich ist und sich darum kümmert, dass die KI möglichst intelligenter wird, eben nicht einfach nur angreift oder nicht angreift, sondern auch zwischen diesen Extremen noch ein bisschen mehr Nuancen kennt. Und neben diesen KI-Verbesserungen auch die Texturen der Einheiten überarbeitet, versucht, die noch ein bisschen historisch authentischer zu machen, sogar ganz neue Einheiten ins Spiel einführt und versucht so, das Spielerlebnis insgesamt ein bisschen spannender zu machen. Also das ist zum Beispiel eine der Mods, wo ich empfehlen würde, sich mal anzugucken, was sie mit dem Spiel macht. Und auch davon abgesehen gibt es viele Erweiterungen, die das Spiel zu einem besseren machen, auch wenn sie eben keine offiziellen Erweiterungen sind. Also es gibt da Mods, die wie gesagt die Outfits der Einheiten verbessern, die das alles so ein weniger, also ein bisschen historisch authentischer erscheinen lassen, die neue Einheiten auf die Schlachtfelder bringen, die vielleicht auch neue das Feudalsystem überarbeiten. Es gibt eine Mod, die heißt Crucible of Kings, die überarbeitet diese Beziehung zwischen Generälen und dem Fraktionsführer und versucht das so ein bisschen komplexer zu machen und diesen Schwerpunkt dieses Spiels so ein bisschen zu vergrößern. Also das ist ein ganz großer Punkt, den man bei keinem Total War Spiel unterschlagen kann eigentlich. Die Modding Community ist fantastisch, die Modding Community ist riesig und es lohnt sich definitiv, wenn man das Spiel schon besitzt und nicht ganz zufrieden ist, in diesen Workshop mal reinzugucken.
Okay, aber erstmal bin immer ein Fan davon, sowas immer erst ein bisschen auszuklammern. Irgendwie, keine Ahnung, in mir regt sich immer da so zweierlei. Zum einen ist es natürlich lobenswert, wenn Mods unterstützt und zugelassen werden. Auf der anderen Seite ist es immer so ein Ding, wo ich mir denke, so, ich weiß nicht, ob man, der Entwickler hat gefälligst dafür Sorge zu tragen, dass sowas wie die KI tatsächlich von Haus aus stimmt oder er sie zumindest selber nachbessert und dass das nicht in den Händen der Community liegt. Das ist immer eher so ein bisschen peinlich. Also wenn wir die Mods mal ausblenden für eine Sekunde, wir können sie ja dann gleich wieder anschalten, ist das ein empfehlenswertes Spiel?
Also ich würde jemandem, der da vor dem Kauf noch steht, erstmal davon abraten, sich das zu kaufen und das stattdessen auf die Wunschliste packen, denn das Tolle bei der Wunschliste ist ja, und auch wenn man diesen Folgen-Button bei Steam klickt, man wird informiert, wenn neue Patches erscheinen und das ist ein wichtiges Stichwort, denn die Entwickler haben offenbar auch schon mitbekommen, dass die Community nicht ganz zufrieden mit dem Spiel ist. Auch auf Steam sind die Bewertungen, auch wenn ich da immer sehr vorsichtig bin, ausgeglichen und die kritischen Reviews sind sehr scharf formuliert, aber drehen sich immer wieder um die gleichen Punkte. Wie gesagt, die KI, das Spiel fühlt sich ein bisschen runtergedummt an, es ist nicht komplex genug. Und die Entwickler haben das bemerkt und haben gesagt, okay, wir arbeiten an unserem ersten großen Patch, der Patch 1.0, der soll vor allem die KI fixen, der soll die Kampagnenmechanik ein bisschen anspruchsvoller machen und dafür sorgen, dass das gesamte Spielerlebnis anspruchsvoller wird und eben auch nicht mehr die Dinge passieren können, die mir passiert sind, dass man das Spiel startet und nach 25 Runden versehentlich schon gewonnen hat, weil man irgendwie zu viel Ruhm eingenommen hat. So, der Patch ist mittlerweile draußen und ursprünglich wollten wir diese Wertschätzung auch viel früher aufnehmen, aber dann habe ich gesehen am Vortag unseres Wertschätzungstermins, dass dieser Patch draußen ist und habe ich André gesagt, ich muss mir das angucken, ich muss schauen, was sie damit gemacht haben und es ist tatsächlich so, man merkt die Unterschiede. Also die Änderungen, die dort vorgenommen wurden. Wie gesagt, die KI ist nun aggressiver, die KI ist nun aktiver und die Kampagnenmechaniken sind anspruchsvoller. Das macht das Spielerlebnis zu einem insgesamt fordernden. Aber ich finde nach mehreren Stunden mit dem Patch, dass sie damit deutlich über die Stränge geschlagen haben. Denn die KI ist vor allem einfach nur blind aggressiv. Ich habe nicht das Gefühl, dass die KI klüger geworden ist und die KI mehr Werkzeuge zur Verfügung hat, um ihre eigene Nation zum Sieg zu führen, sondern die KI ist vor allem aggressiver geworden. Sie beäugt viel mehr, was ich jetzt mache und erklärt mir viel schneller den Krieg und stürzt sich viel schneller auf meine Dörfer, was natürlich die Spielmechanik so vorsieht, aber was mich zum Schreien vor dem Bildschirm bringt, weil ich einfach nichts machen kann, während meine Generäle sich angucken, wie ich diese einen Einheit hinterherjage und sage, so loyal wollen wir dann doch nicht sein und dann selber anfangen, ihre Armeen aufzustellen und Dörfer einzunehmen. Und es ist alles ganz, ganz furchtbar. Also ich finde, dieser Patch zeigt, dass das Entwicklerteam die Probleme auf dem Schirm hat, aber er geht noch nicht in die richtige Richtung, die wirklich aus Thrones of Britannia ein wirklich gutes Spiel machen würden.
Okay, und jetzt mal mit Mods gedacht, ist es da schon empfehlenswert?
Auch da würde ich sagen, das ist, finde ich, kein Kaufgrund, um dann die Mods spielen zu können. Da gibt es andere Spiele der Total War-Reihe, die mit Mods heute viel, viel bessere Spiele sind als Thrones of Britannia. Wenn man allerdings, und das wollte ich vorhin sagen, wenn man schon Thrones of Britannia besitzt, weil man das Setting cool findet und sich das direkt gekauft hat oder weil man in blindem Vertrauen an die Entwickler gedacht hat, Mensch, vielleicht wird das ja tatsächlich ein richtig gutes Spiel, dann sollte man eben definitiv in die Mods schauen, weil die bemühen sich sehr darum, diese Schwachstellen auszubessern. Auch da bleibt bei mir immer so ein bisschen dieses Gefühl zurück, so ähnlich wie bei dir, so, ja, eigentlich sollten das doch die Entwickler machen und ist das denn jetzt alles so richtig, wenn ich dieses Balancing der Fans übernehme, ist das dann noch so das Spiel, das es eigentlich gedacht ist und so, da habe ich so ein bisschen meine Probleme damit, aber wenn man das Spiel schon besitzt, sollte man sich trotzdem diese Mods, wie gesagt, mal angucken.
Okay, das heißt also, bei der Wertschätzung würden wir sagen, erstmal keine Vollpreisempfehlung und anders als wir es normal sagen wir, warte auf einen Sale und du sagst halt, warte auf den richtigen Patch.
Genau. Also definitiv ein guter Kandidat für die Wunschliste, weil man dann eben mitbekommt, was sich mit dem Spiel entwickelt. Und ansonsten vielleicht, das ist meine persönliche Empfehlung, wenn man auf das historische Setting verzichten kann, sich mal Total War Warhammer 2 anzugucken. Ein fantastisches Spiel, das die Total War Formel eben in so eine Fantasy-Welt übersetzt und dort ganz, ganz viele tolle Ideen umsetzt und absolute Empfehlung von mir. Ein momentan, finde ich, in vielen Belangen deutlich besseres Spiel.
Wunderbar. Meine Damen und Herren, das war's dann mit der Gastwertschätzung. Dom, vielen Dank.
Gerne.
Und euch da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es uns wissen. forum.gamespodcast.de ist der Ort, um das zu tun und das zu diskutieren. Dort gibt es, glaube ich, sogar schon einen Thread zu Thrones of Britannia, in dem du schon unterwegs bist, Dom, richtig?
Genau, ich habe mich da schon umgetan und ich habe jetzt schon große Angst vor diesem Thread, da reinzugucken, wenn diese Folge erschienen ist, weil das ist immer so ein bisschen schwierig, weil dieses Spiel, auch wenn es sich jetzt so anhört, als wäre das einfach nur ein doofes Strategiespiel, das ein paar Dinge falsch und ein paar richtig macht, die Übersicht zu behalten, was dieses Spiel jetzt anders macht und was daran cool und was nicht cool ist, das ist gar nicht so einfach. Und ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, wenn ich irgendwelche wichtigen Dinge übersehen haben sollte. Ich stelle mich eurem Pranger im Forum, aber vielleicht kriegen wir das ja mit einem freundschaftlichen Ton hin.
Ja, das kriegen wir ja immer im Forum hin. Dafür ist es das weltbeste Spielforum. Außerdem habe ich ja vorher, Dom angewiesen, nicht in endlose Feature-Listen und Aufzählungen von irgendwelchen Detailänderungen zu verfallen. Insofern, ja, es ist nicht allein deine Schuld. Das aber genügend, ja, der defensiven Vorbemerkung, meine Damen und Herren, das ist es gewesen mit dieser Wertschätzung. Wir hören uns demnächst mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Bis dahin.